The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue sommerliche Woche. Denn heute ist Montag, der 2. Juni.
An erster Stelle steht die Entwicklung einer neuen Form, einer Pax Europea des 21. Jahrhunderts, die von Europa selbst gestaltet und gelenkt wird.
Ursula von der Leyen zeichnet eine Zukunft für Europa, als sie den Karlspreis überreicht bekommt. Das ist sowas wie der Oscar für europäische Politiker. Heute gibt's gleich den nächsten Preis für sie hinterher in Berlin, unweit des Kanzleramtes in einem großen Zelt. Bei den Politik Awards wird sie zur Politikerin des Jahres gekürt. Also kurz und gut, die Frau sammelt Ehrungen wie der FC Bayern München Pokale. Man lobt allenthalben ihr Pandemie-Engagement und ihre Standfestigkeit gegenüber Trump. Die Frau hat sicherlich Lobpreisung verdient, nur aus gänzlich anderen als den offiziellen Gründen. Hier einige Verdienste, die bislang unerwähnt blieben und deren Wahrheitsgehalt so hoch ist, dass er bei diesen staatstragenden Laudationes das übliche Maß an Wahrhaftigkeit übersteigt. Erstens, die Frau ist eine Verwandlungskünstlerin. Sie verwandelt Kritiker in Lobredner. Ursula von der Leyen, die seinerzeit engste Vertraute von Kanzlerin Merkel, ist eigentlich seit Jahrzehnten die Gegenspielerin von Friedrich Merz. Ihre Migrationspolitik, ihre Frauenquote, ihr Ja zu europäischen Schulden, ihr Einsatz für das Verbrennerverbot für die Automobilindustrie. Jeder dieser Punkte ein rotes Tuch für Friedrich Merz. Aber beim Karlspreis, da lobt er sie dann in den Himmel, Ursula die Große.
Liebe Ursula, du gibst Europa in der Welt eine Stimme, eine europäische Stimme. Und dafür wirst du heute hochverdient mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Ich gratuliere dir dazu auch persönlich noch einmal von ganzem Herzen.
Das ist nicht redlich, aber politisch geboten. Er stärkt ihre Reputation, damit sie seine stützt. Es geht hier trotz dem ganzen Herzen nicht um Liebe, sondern um Interessen. Er und sie haben beschlossen, einander nützlich zu sein. Zweitens, Ursula von der Leyen sollte einen Preis bekommen für das beste politische Marketing. Falls es mal in der Politik für sie zu Ende geht, sie könnte mühelos eine internationale Werbeagentur leiten. Niemand jongliert so virtuos mit den Modeworten der Gegenwart, die sie dann immer zu neuen politischen Parolen verdichtet. Wenn sie eine Idee hat, dann ist das keine Idee, sondern ein Man on the Moon Moment.
Today is the start of a journey, but this is Europe's man on the moon moment.
Schließt sie die baltischen Staaten an das Stromnetz an, wird kein Band durchgeschnitten, sondern eine Riesenhalle angemietet und eine Lasershow mit Technomusik gestartet. Plant sie ein Ökoprogramm, heißt das ja auf gar keinen Fall Ökoprogramm, sondern Green Deal. In Anlehnung an den New Deal des legendären US-Präsidenten Roosevelt.
The European Green Deal.
Organisiert sie ein Konjunkturprogramm, ist das Wort Kreditfinanzierung natürlich streng verboten. Alles muss nach Aufbruch und nach Zukunft klingen und nicht nach Zins- und Tilgungsplan. Also Next Generation EU. Drittens, Ursula von der Leyen hat sich einen Preis für ihre Schuldenakrobatik redlich verdient. Denn sie hat 2021 war das erstmals gemeinschaftliche Schulden in Europa aufgenommen. 750 Milliarden Euro holte sie sich am Kapitalmarkt. More to come. Denn auch Friedrich Merz ist jetzt ein Schuldenkaiser. Beide liegen im gleichen Lotterbett. Sie führt und er ist ihr Follower. Fazit, Ursula von der Leyen darf die Tatsache, dass auch die Medien sie nicht mehr kritisieren, sondern überschwänglich lobpreisen, als persönlichen Durchbruch empfinden. Auch wenn es sich hier aus Sicht eines kritischen Zeitgenossen um einen Durchbruch nach unten handelt. Die demokratische Arbeitsteilung zwischen Medien und Macht wurde für sie suspendiert. Unsere weiteren Themen heute Morgen. KI ist in aller Munde, aber wie das denn wirklich funktioniert mit der künstlichen Intelligenz, das erklärt uns heute Morgen der 37-jährige Johannes Rath. Der wiederum ist bei Signal Iduna Vorstandsmitglied und dort zuständig für künstliche Intelligenz.
Also Keller aufräumen gehört dazu, einfach sozusagen KI obendrauf zu packen. Macht wenig Sinn.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat Neuigkeiten aus der Telemedizin und eine kleine Flaschenpost am Florida Beach sorgt für weltweites Aufsehen. Na ja, und dann staunen wir heute Morgen über eine kanadische Mama, die etwas Großes und auch Großartiges vollbracht hat. Künstliche Intelligenz ist längst mehr als ein Schlagwort. Sie verändert Prozesse, Arbeitsweisen und ganze Branchen. Durch KI eröffnen sich neue Möglichkeiten, Abläufe werden effizienter, die Bürokratie wird automatisiert, wenn auch noch nicht suspendiert, und besserer Kundenservice, das wird ebenfalls versprochen. Sie wissen schon, das ist die neue Zeit. Doch wie klappt das eigentlich alles so im Alltag einer Firma? Wo genau kann man KI wirklich gebrauchen? Zum Beispiel bei Deutschlands großer Versicherung, der Signal Iduna. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Johannes Rath. Er ist Vorstandsmitglied des Versicherungskonzerns seit 2010 im Unternehmen. 2017 stieg er zum Chief Transformation Officer auf, bevor er dann in den Vorstand befördert wurde. Also hören wir doch mal rein, was dieser Mann, der vom Fach ist, uns heute Morgen zum Thema KI zu sagen hat. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Johannes Rath.
Guten Morgen.
Sie haben im Vorstand der Signal Iduna die schöne Aufgabe, die künstliche Intelligenz einzuführen, zur Blüte zu bringen. Wie geht man einen solchen Job an? Und sagen Sie uns, was überhaupt hat eine Versicherung mit KI zu tun?
Für uns geht es gerade ganz konkret darum, die ersten Anwendungen tatsächlich live zu bringen. Das geht vom Input-Management, also da, wo wir Leistungsabrechnungen, Krankenhausrechnungen uns erreichen, die mit künstlicher Intelligenz besser und schneller einzulesen und damit die Regulierung zu beschleunigen. Aber wir haben auch seit letztem Jahr, seit April, unser, wir nennen es COSI, also unser Company GPT auf Gemini-Basis von Google, eingeführt, wo wir eine ganze Reihe von Use Cases entwickelt haben. Und seit Juli letzten Jahres unterstützen wir auch unsere Callcenter-Agents, unsere Mitarbeitenden im Kundenservice in der Krankenversicherung mit unserem KV-Wissensagenten.
Ja, lassen Sie es uns mal konkret machen. Nicht alle Anwendungsfälle auf einmal. Einen geben Sie uns mal den schönsten, wo KI wirklich, wirklich Sinn macht, jenseits des Modewortes, dass alle irgendwie KI einbauen wollen. Wo macht es wirklich Sinn und wo haben Sie es auch schon eingeführt?
Also ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Das ganze letzte Jahr haben wir, und ich glaube, das war, ja, der Durchschnittsdeutsche war im letzten Jahr 19,5 Tage krank. Was das bedeutet für eine Krankenversicherung ist, wir haben wahnsinnig viel mehr Leistungsabrechnungen erhalten.
Ist ja ohnehin schon mal, die Zahl selber ist ja atemberaubend, oder?
Ist atemberaubend. Und das heißt für einen großen Krankenversicherer, wir haben teilweise Monate gehabt, wo wir 20% mehr Leistungsabrechnungen bekommen haben.
Warum sind die Deutschen so krank? Darüber müssten Sie doch Aufschluss geben können.
Ich würde sagen, wir beobachten das gemeinschaftlich auch in der gesamten Versicherungsindustrie im GDV. Es gibt nicht den einen Grund. Es gibt die Nachholeffekte sicherlich aus Corona heraus. Es gibt die Veränderungen der Gebührenordnung. Es gibt aber nicht den einen Grund, warum der Durchschnittsdeutsche so krank ist. Über die Statistik wird ja auch immer mal wieder geschrieben. Aber de facto,
manche sagen, der eine Grund ist, dass man sich telefonisch und im Internet einfach krank melden kann und keinen Arzt mehr aufsuchen muss, sondern quasi für einen Centbetrag hat man den Tag frei.
Ich würde sagen, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Sich telefonisch krank melden.
Ist der Hammer doch, oder?
Ist der Hammer. Also meines Erachtens nach absolut nicht mehr notwendig. Ist eigentlich ein Thema, was mal in Corona geschaffen wurde, um Friktion zu vermeiden. Mhm. Und es schafft aber jetzt Friktion.
Es schafft Friktion, weil so viele diesen einfachen Weg gehen. Aber da kann die künstliche Intelligenz zwar in der Abwicklung helfen, aber der Wurm ist doch eigentlich nicht in der Künstlichkeit, sondern in der normalen Welt, auch in der Welt von Politikern.
Richtig, ja.
Wie kriegt man das raus?
Ich würde sagen, mutig auch in der Lage sein, Dinge, die man vielleicht als gut gemeint mal eingeführt hat, auch wieder zurückzunehmen. und in diese Art der telefonischen Krankschreibungsthemen auch wieder aufzuheben.
Um wie viel Prozent ist das gestiegen zu dem Vor-Covid-Niveau? Jetzt sagen Sie 19,2 Tage. Wie viel
19,5.
Waren es vorher? 19,5.
Wir kommen von einem Niveau so von 11 Tagen.
Mhm. Auch schon viel.
Auch viel.
Im Durchschnitt.
Auch viel im Durchschnitt. Wie gesagt, kommt immer ein Stück weit auf die Statistik an. Aber ich glaube, im Kern die Botschaft ist, wir haben 2023, 2024 enorme Zuwächse gesehen an Leistungsabrechnungen. Und das führt zu einem, nämlich ganz oft zu dem Fall, dass Menschen bei uns im Kundenservice anrufen und fragen, ist das eigentlich mitversichert? Haben Sie meine Abrechnung erhalten? Wir haben heute eine Kunden-App seit vielen Jahren, wo rund 60% unserer Belege eingereicht werden. Und trotzdem haben wir ein enormes Telefonaufkommen. Und das, was wir gemacht haben, ist, wir haben Gemini, also das ChatGPT von Google, relativ früh angefangen mit unseren Tarifen zu füttern. Also wir haben über 1000 verschiedene Krankenversicherungstarife. Und das war auch gar nicht so einfach. Und heute sehen wir, dass Mitarbeitende und Callcenter-Agents, die diese Themen nutzen, im Kern ihre Weiterleitungsrate, und das ist ein wichtiger Punkt, wenn Sie bei einer Versicherung anrufen, mhm, und manchmal sind Sie dann ja auch noch in der Warteschleife.
Dass Sie nicht dauernd weitergeleitet werden.
Aber
Herr Rath, jetzt haben wir schon zwei Punkte. Die vielen Krankschreibungen, die dann auch viele Fragen natürlich nach sich bringen, viele Kostenerstattungen nach sich bringen und Ihre komplizierten Versicherungsregeln. Zwei Dinge, die Sie jetzt, also Sie wollen den Wahnsinn, diesen doppelten Wahnsinn einer falschen politischen Entscheidung und Ihrer sehr komplizierten internen Verrechnungsregeln, gewachsen in wahrscheinlich 300 Jahren Versicherung, wollen Sie jetzt digitalisieren und auf die KI übertragen. Aber wäre es nicht verdienstvoll, diesen Wahnsinn zu beseitigen?
Aus meiner Sicht ganz wichtiger Punkt, weil es geht bei KI nicht nur um die Anwendung, also die Anwendung und Entwicklung von neuen Tools, sondern es geht auch darum, bestehende Friktion aus Organisationen rauszunehmen, Arbeitsanweisungen, Richtlinien der Vergangenheit zu hinterfragen, damit auch Themen vielleicht zu beenden, die Mitarbeitende ja viel Kraft und Energie kosten, um auch neue Tools, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel unsere künstliche Intelligenz, die unseren Callcenter-Mitarbeitenden dabei helfen soll, schneller die richtige Antwort auf die Frage zu finden. Von daher hängt es für mich ursächlich zusammen.
Aber also, bereinigt einer das sozusagen, wenn immer in einer Firma, da sind Sie ja nicht die einzige Firma, irgendwas immer nur noch oben drauf kommt, ist das nicht eine gute Gelegenheit, bevor wir den Wahnsinn digitalisieren, den Wahnsinn tatsächlich an der Wurzel zu bekämpfen und Ihre Rules and Regulations einmal durchzubürsten?
Würde ich sagen. Also Keller aufräumen gehört dazu. Einfach sozusagen KI obendrauf zu packen, macht wenig Sinn. Man ist, glaube ich, gut beraten, wenn man an 3, 4 Kernprozessen anfängt, wie bei uns jetzt einem konkreten Problem, nämlich erhöhtes Anrufaufkommen, weil einfach erhöhte Leistungsabrechnungen angekommen sind, war für jeden nachvollziehbar. Und dann natürlich genauso, und das ist etwas, was wir gerade nochmal verstärkt machen wollen, ist die Fragestellung von Arbeitsanweisungen, von Richtlinien, Friktion aus dem System zu nehmen, nennen wir das, um auch Platz zu schaffen, neue Themen auszuprobieren.
Nun sind Sie eine große Versicherung und sind auch reich, in Anführungsstrichen. Aber viele kleinere Unternehmen fragen sich, ist das jetzt schon die Stunde, die KI wirklich einzusetzen? Daher die Frage an Sie als derjenige, der sich damit beschäftigt. Sind die Systeme schon so? Können Sie das wirklich kleinen und mittleren Firmen schon empfehlen, sich damit jetzt zu befassen? Oder wie bei vielen Technologien wartet man die nächste Schleife von Perfektion und vielleicht auch Preisreduktion ab?
Also meines Erachtens nach ist hier Geschwindigkeit ein ganz entscheidender Faktor. Also ich würde jedem empfehlen, sich damit besser heute als morgen auseinanderzusetzen. Sicherlich auch mit Augenmaß, an welchen Stellen. Wir sind ja auch mal eine sehr regulierte Industrie, von daher wir machen das mit viel Augenmerk. Aber grundsätzlich würde ich jedem Mittelständler empfehlen, sich mit der Anwendung von KI und generativer KI, mit Agenten der Fragestellung, was heißt das für meine Wertschöpfungskette, ab heute, ab morgen auseinanderzusetzen. Und halt den Einstieg zu schaffen. Weil ansonsten ist eins, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich das nicht mache, bin ich ganz sicher, werden viele Mitarbeitende Unternehmensdaten einfach so nutzen und sie mit ChatGPT füttern, ohne in einer sicheren Umgebung. Und da würde ich mal sagen, ist das Risiko deutlich größer. Das heißt, aus meiner Sicht müssen wir eigentlich an ganz, ganz vielen Stellen das, den Zugang möglich machen.
Und Sie glauben, dass es nicht ein Hype aus Amerika kommt, KI überall, so ähnlich wie das papierlose Büro, das es bis heute nicht gibt. Alle haben die Computer angeschafft, alle haben die Software gekauft und das Papier verschwindet nicht.
Klares Nein, das ist kein Hype.
Das ist kein Hype, sondern das eine Revolution?
Ist, Das ist etwas, was uns fundamental verändern wird in der Art und Weise, wie wir zusammenleben und zusammenarbeiten. Und ich glaube, frühzeitig für sein jeweiliges Geschäftsmodell erste Erkenntnisse zu sammeln, wo das helfen kann, meines Erachtens nach fundamental wichtig.
Wenn das KI-Thema ein Marathonlauf wäre bei Kilometer, wie viel sind wir da gerade?
Wahrscheinlich auf den ersten 5.
Noch einiges zu gehen.
Noch einiges zu gehen. Aber ich würde mal sagen, dass das Feld zieht die Geschwindigkeit ganz schön an. Mhm. Es geht schon darum, auch hier nicht den Anschluss zu verpassen. Die Zeit, in der wir gerade leben, hat eine enorme Beschleunigung.
Herr Rath, dann bedanke ich mich. Wir bleiben im Gespräch. Ich bedanke mich für diesen ersten Einblick in dieses komplizierte und unser Leben wahrscheinlich sehr verändernde Thema. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Steingart.
Der Gazastreifen gehört den Palästinenserinnen und Palästinensern, ebenso wie das Westjordanland. Eine Vertreibung darf es nicht geben und das Ziel muss eine Zwei-Staaten-Lösung sein.
Der Außenminister und seine Kritik an Israel war überfällig, sagt Shimon Stein. 77 Jahre alt, Historiker. Von 2001 bis 2007 war er der israelische Botschafter in Deutschland. Er ist jetzt zu Gast bei meiner Kollegin Aleph Dohan im achten Tag.
Der achte Tag. Deutschland neu denken. Mit Aleph Dohan.
Seit der monströsen Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober 2023 brennt die Region. Israelische Familien bangen um die, ja, hoffentlich noch lebenden Geiseln. Zugleich gehört es aber auch zur Wahrheit, dass die palästinensische Zivilbevölkerung unbeschreibliches Leid durch das israelische Militär erfährt. Zehntausende Menschen in Gaza wurden bisher getötet. Über 70.000 Kinder sind vom Hunger bedroht, sagt UNICEF. Shimon Stein übt scharfe Kritik am Premierminister Benjamin Netanyahu und dessen Gaza-Politik. Wir hören mal in das Gespräch rein, das in Gänze heute Morgen unser Zeitbudget übersteigen würde. Aber ich lege es Ihnen für später am Tage unbedingt ans Herz.
Das Ultima Ratio seines Verhaltens ist sein politisches Überleben.
Stopp. Punkt. Aber das ist doch eine einzige Katastrophe, wenn man darüber nachdenkt, was auf der anderen Seite passiert. Bei den Familien, deren Angehörigen in Geiselnahme immer noch sind. Aber, und auch darüber werden wir gleich sprechen müssen, Herr Stein, bei den Menschen im Gazastreifen.
Wie gesagt, das ist das Ratio hinter seinem Verhalten, sein politisches Überleben. Bedauerlicherweise verfügt er in unserem noch demokratischen System, betone noch, ja, über 68 Abgeordnete, die aus 120 für israelische politische Verhältnisse eine stabile Mehrheit. Und am Ende, ein Wechsel kann nur in der Demokratie durch Wahlen oder wenn die Regierung ihre Mehrheit verliert. Und wenn nichts passiert, werden wir erst im Oktober 2026 unsere nächste Wahlen haben.
Und Sie gehen davon aus, dass er so weiter, bis dahin so weitermacht, wie er es tut?
Der ewige Krieg nutzt sein politisches Überleben.
Inwiefern? Denn auch die Menschen in Israel sind doch unzufrieden und unglücklich und traumatisiert und all das über das, was gerade passiert.
Aber die 68, die er hat, einen großen Teil davon meint,
Sie meinen die Abgeordneten?
Die Abgeordneten. Mhm. Die auch wissen, wenn neue Wahlen stattfinden, vielleicht werden sie auch ihr Sitz verlieren. Und er stellt uns auf ein Ziel ein, dass niemand weiß, was eigentlich damit gemeint wird. Also den totalen Sieg.
Was dieser totale Sieg von Netanyahu zum Ziel hat, wie die Bevölkerung in Israel auf die Situation blickt, und wie eine Lösung aussehen könnte, das alles in der aktuellen Folge des achten Tags. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcastes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß niemand besser als unsere Frau vor Ort, unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York. Also schalten wir mal zu ihr ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, bei der Telemedizin-Plattform Hims & Hers werden Stellen gestrichen. Sag uns, was genau ist der Plan und wie reagieren die Anleger darauf?
Ja, genau. Bei Hims & Hers werden rund 4% der Belegschaft, also 68 Stellen, gestrichen. Hintergrund ist das neue Verbot der Arzneimittelbehörde, massenhaft Nachahmerprodukte des beliebten Abnehmmittels Wegovy herzustellen. Hims hatte ja mit günstigeren Kopien von Wegovy zuletzt hohe Umsätze gemacht. Doch nach dem Verbot musste das Unternehmen jetzt umsteuern. Die Aktie ist seit der Ankündigung um 14% gefallen. Hims betont, dass die Stellenstreichungen Teil einer strategischen Neuausrichtung sind, um die Effizienz zu steigern und nicht direkt mit dem Verbot zusammenhängen. Das Unternehmen will sich künftig breiter aufstellen, etwa mit neuen Angeboten für Hormonbehandlungen, Menopause, Schlaf und Langlebigkeit. Außerdem arbeitet Hims jetzt mit dem Originalhersteller Novo zusammen, um Patienten trotzdem Zugang zu diesen Abnehmprodukten zu ermöglichen. Die Anleger sind trotzdem sehr skeptisch. Die Aktie steht weiter unter Druck, weil einfach unklar ist, wie gut die neue Strategie greift und ob die Umsätze ersetzt werden können.
An, und dann sag uns noch, was bitteschön steht sonst noch an in dieser Woche am Aktienmarkt?
Ja, in dieser Woche richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf den Arbeitsmarkt. Es ist Jobs Week, nämlich mit den wichtigen Daten zu Neueinstellungen, offenen Stellen und am Freitag dem vielbeachteten Arbeitsmarktbericht für den Monat Mai. Diese Zahlen sind so entscheidend, weil sie ja Hinweise darauf geben, wie robust die Wirtschaft bleibt, gerade angesichts der aktuellen Unsicherheiten rund um Zölle und Konjunktur, also sehr wichtig. Außerdem spricht Fed-Chef Jerome Powell am Montag in Washington. Die Märkte werden da genau hinhören, ob es neue Signale zur künftigen Zinspolitik gibt. Und auch die Berichtssaison geht weiter. Im Fokus stehen da die Quartalszahlen von CrowdStrike, HP und Broadcom. Besonders bei Broadcom sind die Investoren gespannt, wie da die KI-Trends laufen und sind deshalb sehr gespannt auf die Zahlen und auf den Ausblick.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es eine kleine Flaschenpost so weit geschafft hat über die Weltmeere. Erzählen wir die Geschichte mal vom Ende her. Die kleine Josie Law, 11 Jahre alt, machte neulich mit ihrer Mutter Strandurlaub in Florida. Und plötzlich sieht sie eine Flasche im Meer schwimmen.
And the wave went, like, it crashed into each other, so almost went back, but I grabbed it really quick and then I showed my mom.
Es ist eine Flaschenpost mit einem Zettel, beschrieben in krakeliger Kinderschrift. Da steht: Hallo Leute, die dies hier gefunden haben, ihr werdet froh sein, wenn ihr mich unter dieser Nummer kennenlernen werdet. Daneben steht eben die Telefonnummer. Josies Mutter textet sofort mit ihrem Smartphone an die Nummer und eine Frau antwortet, 21 Jahre alt. Sie hatte die Nachricht, als Kind, mit ihrem Bruder bei Hawaii ins Meer geworfen, vor 7 Jahren.
They text me back. It was actually a 21-year-old girl from Hawaii and her little brother, who had also found a message in a bottle there in Hawaii when they were kids. So they decided to do it, thinking nothing of it. And we found it here on Anna Maria Island.
In 7 Jahren schwamm diese Flasche, diese Flaschenpost, durch Pazifik und Atlantik. Vielleicht über den Arktischen Ozean, also oberhalb von Kanada, oder vielleicht in die andere Richtung, unten entlang, durch den Südpazifik an Chile und Argentinien vorbei. Niemand weiß es. Aber Amerika wurde einmal umrundet. Und das hat nicht mal Kolumbus geschafft.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass eine junge Mutter einen Ultramarathon läuft und dabei sogar Stillpausen einlegt und trotzdem den Titel gewinnt, das klingt eigentlich unmöglich, doch Stephanie Case beweist das Gegenteil. 6 Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes fasste sich die kanadische Ultraläuferin ein ehrgeiziges Ziel. Sie wollte ein 100-Kilometer-Rennen bewältigen. 100 Kilometer. In den folgenden Monaten trainiert sie also hart. Mit einem Baby zu Hause musste sie den Tagesablauf an dieses Trainingsprogramm anpassen. Gerade für Langstreckenläuferin bedeutet das Ganze, Zeitmanagement ist alles. Und nur 6 Monate nach der Geburt der Tochter ging es an die Startlinie. Das Rennen, 100 Kilometer, mit einer Steigung von knapp 6.500 Höhenmeter. Naja, fest eingeplant, bei ihr jedenfalls regelmäßige Stillpausen für Baby Pepper. Mit einem Sieg hat sie nicht gerechnet. Das olympische Motto, dabei sein ist alles, das war ihrs. Aber am Ende stand sie ganz oben auf dem Treppchen. Und wir haben dafür nur ein einziges Wort parat. Respekt. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen und hören Sie morgen mit mir zusammen aus diesem Studio Chelsea Speaker. Ich freue mich auf Sie. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.